Gott wird Mensch, Jesus kommt zu uns. Können wir das begreifen? Das war der Einstieg. Können wir das wirklich begreifen? Das fällt uns sicherlich schwer. Einmal, weil Gott so groß ist, aber wir sind klein. Und wir schaffen das wohl nie, so richtig die ganze Tragweite zu begreifen. Aber es kann auch sein, dass es andere Dinge gibt, die einfach verhindern, dass wir das begreifen können. Kann jemand mal die Brille hier nehmen? Die ist mir irgendwie im Weg. Dankeschön. Also bitte mitnehmen, wenn die irgendjemand gehört. Ja, es kann auch ganz andere Dinge geben, die einfach verhindern, dass wir uns so richtig freuen können, auch an der Weihnachtszeit, an dem, was es bedeutet, dass der Retter gekommen ist, der all dem Elend, der Ungerechtigkeit ein Ende machen wird. Und die Lagerhalle hier draußen, die ist mir so zum Bild geworden. Viele von euch können die nicht sehen. Wer jetzt hier so mehr sieht, der sieht das. Da ist eine Lagerhalle, da sind so Europaletten davor. Und die hat auch eine Regenrinne. Aber die Regenrinne nützt nichts. Und die hier sitzen, die wissen auch, warum die überhaupt nichts nützen kann. Weil nämlich Baumsamen reingefallen sind in die Regenrinne. Und diese Samen sind aufgegangen. Jetzt wachsen da wunderschöne Pflanzen in der Regenrinne. Und so ist es ja auch oft in unserem Leben. Segen kommt vom Himmel herab. Und wir wundern uns, warum unten nichts ankommt. Aber es sind ganz irdische Dinge, die dazu führen, dass es zuwächst und dass nichts fließen kann. Und dass wir es auch nicht schaffen, diesen Raum der Freude zu betreten, ja, von dem wir in dem Lied vorhin des Singkreises gehört haben. Wir betreten diesen Raum der Freude, weil die Tür blockiert ist. Und dann nutzt es auch nicht, sich noch mehr Gedanken über den Segen vom Himmel irgendwie zu machen. Dann ist das Einzige, was helfen kann, wirklich die Barriere, die davor liegt, freizuräumen. Das Einzige, was beitragen kann, dass die Regenrinne funktioniert, ist, sich nicht noch mehr Gedanken jetzt zu machen über den Regen, über die Natur des Regens, über Fließgesetze. Nein, da muss jemand kommen mit einer Kelle und einem Eimer und das ganze Zeug, das sich abgesetzt hat, in der Rinne wegzumachen. Was uns hindern kann, sich zu freuen, ist Unzufriedenheit. Der Titel der Predigt lautet: Zufriedenheit kann man nicht kaufen. Es ist der erste Advent. Die Weihnachtssaison ist eröffnet. Sie steht für manches, für Frieden sicherlich auch. Auch für unsere Weihnachtsmärkte. Wir haben wieder ein ganz tolles Angebot. Sehr vielfältig, wie ich finde, sehr schöne Sachen auch. Wunderbar gestrickte Mützen. Also unglaublich, ihr müsst das mal sehen. Aber eins können wir leider nicht bieten. Wir können keine Zufriedenheit verkaufen. Das haben wir nicht im Programm. Die Werbung verspricht Zufriedenheit, wenn man nur kauft. Eine Illusion, wie Experten herausgefunden haben. Könnte man Zufriedenheit in Flaschen abfüllen, man wäre über Nacht Millionär. Aber wahrscheinlich würde man selber vorher einen Schluck aus der Flasche nehmen und bräuchte nicht mehr Millionär werden. Dann würde man sie verschenken. Die Freude ist ja auch das Thema des Philipperbriefes und heute soll der Abschluss sein, Kapitel 4, die Verse 10 bis 13. Und da geht es genau darum, um Zufriedenheit, die einfach wichtig ist, dass die Freude durchdringen kann, auch die Freude über Weihnachten, die Freude über Advent, unser Herr kommt, dass so etwas wie Hoffnung aufkeimen kann bei uns. Ich lese die Verse 10 bis 13. Ich habe mich sehr gefreut, so schreibt der Apostel Paulus, und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Ihr hattet das ja die ganze Zeit über im Sinn, doch fehlte euch bisher die Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen, und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern. Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Das ist ein ganz so ein Kernvers, der oft gerne einmal auch zu Weihnachten, nee, nicht zu Weihnachten, aber zu Geburtstagen gesagt wird. Ja. Dieser letzte Vers, Vers 13. So, was ist Zufriedenheit? Was ist Zufriedenheit? Nicht zu verwechseln mit Lethargie, mit Faulheit, mit Trägheit. Wenn jemand sagt, ich bin unzufrieden damit, weil mein Glaube so klein ist, dann ist das eine gute Unzufriedenheit, die ist vollkommen okay. Aber hier geht es um Lebensumstände, die manchmal nicht so sind, wie wir sie uns wünschen würden. Wir würden uns gerne etwas anderes wünschen in unserem Umfeld, was unser Konto angeht, was die Menschen angeht, mit denen wir zu tun haben tagtäglich. Die Definition ist, Zufriedenheit ist Unabhängigkeit von den Lebensumständen. Seid ihr unabhängig von den Lebensumständen? Mehr oder weniger, oder? Und vielleicht ist das auch eben so ein Gradmesser, was ihr damit anfangt, wenn wir sagen, wenn wir hören, Jesus ist gekommen und er kommt wieder und er wird allem Elend ein Ende bereiten. Bin ich da überhaupt frei für solche Gedanken, weil mich meine Lebensumstände so belegen mit ganz irdischen Gedanken? Echte Zufriedenheit bekommen. Man kann sie nicht kaufen, man kann sie nur lernen, indem man Vergleichen unterlässt. Ich habe es freigelassen auf den Handouts, damit ihr auch ein bisschen zu tun habt. Ganz ohne Arbeit geht es nicht. Vergleichen, unterlassen, das ist der erste Punkt, den ich hier habe. Sich mit anderen vergleichen heißt im Grunde genommen schon eine Entscheidung. Sich vergleichen, wie es dem anderen geht, heißt sich für die Unzufriedenheit entscheiden. Denn es gibt ja immer Leute, denen es besser geht. So, wer da so ein Problem hat, für den ist es immer ein Horror, so ehemaligen Treffen zu besuchen. Ja, kennt ihr das? So Abi-Treffen von vor 30 Jahren oder so. Und dann beginnt dieses Schaulaufen. Ja, was hat der geschafft? Und was hat der andere geschafft in seinem Leben? Und dann wird verglichen. Das ist ganz schön hart manchmal. Also überlegt euch vorher, ob ihr das schafft. Paulus schreibt, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Das ist in Vers 11. Es gibt immer welche, die mehr haben. Immer. Es gibt immer Leute, die vielleicht auch ansonsten besser dran sind als wir. Na und? Gott hat seinen eigenen Weg mit mir. Vorhin haben wir vom Hirten gehört. Dieser Hirte ist mit uns unterwegs. Und es nützt ja nichts, wenn wir feststellen, dass der Hirte einen anderen über einen anderen Weg führt als uns. Worauf es doch ankommt, ist, dass wir diese Verbindung zum Hirten haben. Alles andere ist dann doch zweitrangig. Es geht um meine Berufung, um meinen Weg. Und der ist so, wie Gott ihn uns vorgesehen hat. Wenn schon Vergleich, dann der hier. 2. Korinther 4, Vers 18. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Die Lebenslagen, in der wir uns jetzt befinden, sie mögen gut oder schlecht sein. Eins ist sicher, sie sind vergänglich. Sie werden vergehen, wie alles auf dieser Welt. Aber das Unsichtbare, das, was Gott für uns bereithält, das ist ewig. Also sich nicht umsehen, sondern aufsehen, in die Zukunft sehen. Es gibt falsche Vorstellungen vom Glück und diese falschen Vorstellungen, die lassen uns immer wieder ins Vergleichen hineintappen, in diesen Raum der Unzufriedenheit, wenn es so etwas gibt. Um glücklich zu sein, muss ich das haben, was andere auch haben. Um glücklich zu sein, muss ich bei allen beliebt sein, das Geschäftsgeheimnis von Facebook. Aber ist der Preis dafür nicht oft, dass ich meine Seele verliere? Und egal welchen Preis ich zahle, irgendjemand hat immer etwas an mir auszusetzen. Garantiert. Es gibt immer einen Menschen, der kein Fan von euch ist und nie sein wird. Jeglicher Besitz ist zeitlich begrenzt. Und da schreibt der Paulus an seinen Freund Timotheus: Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigen zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Es ist nur geliehen. Wir können es benutzen, wir dürfen es benutzen, wir sollen es benutzen, wir können uns daran freuen, an all den guten Gaben, die wir haben. Deswegen feiern wir ja Erntedank mit Recht. Aber lass uns damit auch gut sein lassen. Wie gut, wenn man die Fähigkeit hat, das auch mit leichtem Herzen, sich davon verabschieden zu können, zu sagen, gut, das ist es. Das finde ich immer so der ultimative Test, wenn alte Menschen ihre Wohnung aufgeben und in ein kleineres Zimmer, in ein Heim geben und sich trennen müssen von all den vielen Gegenständen, die sie angesammelt haben in ihrem Leben. Natürlich, es sind nicht die Gegenstände an sich, sondern es sind die Erinnerungen, die sich daran hängen. Aber das ist so der Test. Kann ich mich davon trennen? Kernproblem also, sich mit anderen vergleichen. Zweitens, sich auf veränderte Lebensumstände einstellen können. Alles verändert sich im Leben. Und in gewisser Weise sind wir privilegiert in Deutschland, weil wir schon so lange Frieden haben, schon fast 70 Jahre Frieden. Es ist in der ersten Zeit steil bergauf gegangen. Und dann haben wir auch Krisen erlebt, aber nie solche, kaum solche, die wirklich an die Nieren gehen. Global betrachtet, in anderen Ländern sieht es schon anders aus. Und auch bei uns verändert sich ja viel im Leben, kann sich viel verändern. Das einzig Sichere ist der Wandel. Und die Leute haben Angst davor. Und wir? Haben wir Angst vor dem Wandel? Paulus hat sich auf wechselnde Lebenslagen eingestellt. Er musste damit leben und er konnte sich darin einfügen. Es gibt Geschichten, die uns überliefert sind von ihm, wo in einem Moment er vergöttert worden ist. Wirklich, die Leute haben ihn für einen Götterboten gehalten und wollten ihm Opfer bringen. Und dann war er ganz entsetzt und hat gesagt, Leute, wir sind keine Götter, wir sind auch nur Menschen. Und im nächsten Moment wollten sie ihn vor die Stadt schleifen und ihn steinigen. Und haben sie auch gemacht. So schnell kann sich das ändern. Also das war eine Sache. Wandel kommt sowieso. Er schreibt, ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Vers 12. Also er hat gelernt, würden wir sagen, konjunkturunabhängig froh zu sein. Und das lernen wir hoffentlich auch. Tief sinken ist auch eine Kunst. Ja. Und was für eine. Gott hat verheißen, dass er ein guter Hirt sein will. Er hat nicht verheißen, dass er um jedes finstere Tal einen großen Bogen herum machen wird mit uns. Das hat er nicht. Es ist viel schöner, mit dem guten Hirten durch ein finsteres Tal zu gehen, als ohne sonst wohin. Wirklich wahr. Es gibt verschiedene Lebensumstände. Es gibt Lebensumstände, die ich ändern kann. Und es gibt solche, die ich nicht ändern kann. Und auf die muss ich mich einstellen. Bleibt mir nichts übrig. Davon gibt es eine ganze Menge. Auch da kann ich zufrieden sein. Jesus macht es möglich. Manchmal müssen wir uns auf Menschen einstellen. Menschen, die sich nicht verändern lassen, die schwierig sind. Sie sind Teil unserer Lebenssituation. Wir können sie nicht wegbeamen oder so etwas oder um Gehirnwäsche machen, so sie auf einmal ganz lieb und freundlich sind. So, ich erinnere mich an die Kaffeebewerbung aus den 70er Jahren, wo sich wirklich fiese Ehegatten nur durch den Einfluss von der richtigen Kaffeesorte in ganz wunderbare Menschen verwandelt haben. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Paulus schreibt, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ist aber nicht immer so möglich. Aber wenn es möglich ist, dann macht was. Der Schlüssel ist die Einstellung auf veränderte Lebenslagen. Ein gewisser Sinn für Humor. Klingt vielleicht ein bisschen überraschend. Was ich damit meine ist, dass man sich selbst nicht so wichtig nimmt. Dass man die Fähigkeit, sich selber nicht so wichtig zu nehmen hat. Wer das nicht kann, der zerbricht oft mal und wird unzufrieden im Leben. So, und das Dritte ist, sich von Jesus stark machen lassen. Sich nicht vergleichen, sich auf veränderte Situationen flexibel einstellen, das waren Ratschläge. Aber die beiden allein bringen es nicht. Wir brauchen auch Kraft. Viel Kraft. Mehr, als wir aufbringen können. Wir brauchen eine größere Kraft und das weiß auch Paulus. Er schreibt, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Ich kann alles durch den, der mich stark macht. Heißt in einer anderen Übersetzung, die wir vielleicht noch mehr im Ohr haben. Und da ist man so, da denkt man, boah, was für ein Anspruch. Ja, ich kann alles durch den, der mich stark macht. Das wünsche ich mir, alles können. Aber wenn man mal dann in den Zusammenhang guckt, ach ja, ja, darum geht es. Also mit Reichtum klarkommen und auch mit Mangel klarkommen, das ist ein Unterschied, ja. Es ist keine Universalbehauptung. Wir können nicht alles im Universalen, im absoluten Sinn, aber mit der Kraft Jesu, da kann Paulus mit zwei Dingen zurechtkommen, zwei Extremen. Er kann mit Überfluss zurechtkommen, ohne davon abhängig zu werden. Und er kann mit Mangel zurechtkommen, ohne sich in seine Zufriedenheit zu verlieren. Ich finde es interessant, dass beide Extreme schwierig sind. Mangel ist schwierig, das wissen wir alle, klar. Aber Überfluss ist auch schwierig. Wie viele Leute kennen wir, die Erfolg haben, ganz groß darstellen und offensichtlich damit nicht zurechtkommen? Die kommen nicht damit zurecht. Beides ist schwierig, beides ist eine ganz große Versuchung. Und beides hat er gelernt, so sagt er hier. Beides muss man lernen, mit dem zurechtzukommen. Normalerweise halten wir Überfluss für was Großartiges, aber die Möglichkeit, sich immer mehr zu kaufen, immer mehr haben zu können, reizt die Gier nach mehr und damit auch die Unzufriedenheit. Armut und Reichtum sind beides Extreme. Sie fordern uns heraus. Sie können den Charakter und die Beziehung und auch nicht zuletzt den Glauben verderben. Paulus hat gelernt, beides zu bewältigen. Ausschlaggebend war die Kraft von Jesus, die in ihm lebt. Christus in euch, das ist das Geheimnis, sagt er. Christus in mir, die Kraft ist da. Denken wir an das Bild von der Kabelstraßenbahn, die wir letzten Sonntag gesehen haben, diese Straßenbahn, die überhaupt keinen Motor hat, die eigentlich zum Stehen verdammt ist, wenn da nicht das Kabel wäre, das die Bahn ziehen kann. Das Vierte ist Gott vertrauen. Da kommt jetzt ein Vers, der ist außerhalb des Predigttextes, ein paar Verse weiter. Was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Eine wunderschöne Zusage. Gut. Und man kann es nicht oft genug sagen. Wir gehören nicht uns selber. Mein Bauch gehört mir, ist Unsinn. Mein Bauch gehört meinem Herrn. Unser Bekenntnis ist, wir haben einen Herrn. Herr ist Christus. Und das ist nicht nur so ein Label, so ein Etikett, sondern das ist eine Lebenswirklichkeit. Wir gehören nicht uns selber. Wir sind teuer erkauft. Gott hat schon einmal so viel in uns hineingesteckt, um uns bei sich zu haben. Jesus hat uns gefunden und erlöst. Wir können ihn vielleicht nicht begreifen, aber er hat uns doch ergriffen. Und er hat uns. Gott bringt uns ans Ziel, weil er unser Vater geworden ist, weil er unser guter Hirte geworden ist. Keine Angst, er wird uns versorgen. Aber er hat das Ganze an eine Bedingung geknüpft. Von der lesen wir in der Bergpredigt in Kapitel 6 des Matthäus-Evangeliums, die Verse 31 bis 33. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Was heißt das Übrige? Das Übrige ist Essen. Das Übrige ist Trinken. Das Übrige ist anzuziehen. Menschen sind so unfroh, so unzufrieden und frustriert, weil es ihnen nicht zuerst um Gottes Reich geht. Jesus ist nicht Mitte in ihrem Leben. Er ist womöglich irgendwo in ihrem Leben schon drin, aber nicht in der Mitte. In der Mitte ist ein Vakuum, ein Leerraum, der danach schreit, gefüllt zu werden. Und dieses Vakuum treibt sie an, treibt sie hierhin, treibt sie dorthin, auf der Suche nach etwas für diese Leere in ihrer Mitte. Von Beziehung zu Beziehung, von Konsum zu Urlaubsreise, von Mode zu sozialem Netzwerk. Aber in diesem Vakuum, da passt nur eines rein, Gott. Nichts anderes kann dieses Vakuum ausfüllen. Tue ich anderes hinein, bleibt ein Vakuum. Solange dieses Vakuum da ist, bin ich auf der Suche und bin ich unzufrieden. Man sagt, der Weg ist das Ziel, Hauptsache du bist in Bewegung, aber das ist nicht wahr. Wir bleiben auch in Bewegung, aber nicht als von Unzufriedenheit Getriebene, sondern als von einem guten Hirten Geführte, von Gott gesandt. Das waren die vier Lektionen der Zufriedenheit. Welche ist heute die wichtigste gewesen? Es mag für jeden unterschiedlich sein, eine von den vier Dingen. Sollten wir in nächster Zeit aufpassen, dass wir uns nicht mehr mit anderen vergleichen, zu sagen, stopp, ich will mich jetzt nicht mit dem anderen vergleichen. Sollten wir uns selber nicht mehr ganz so wichtig nehmen und mit veränderten Lebenslagen flexibler umgehen, mit ein bisschen mehr Bereitschaft, sich selber nicht so ernst zu nehmen, so wichtig zu nehmen. Zustimmung? Sollten wir uns mehr auf die Kraft Jesu verlassen, die uns die Fähigkeit gibt, mit Überfluss und Mangel klarzukommen und dabei zufrieden sein? Sollten wir Menschen sein, die vor allem ihre Berufung leben und deshalb Gott in puncto Bedürfnisse voll vertrauen? Zufriedenheit gibt mir die Möglichkeit, mich nicht von der Situation kaputt machen zu lassen. Und die Zufriedenheit gibt mir die Möglichkeit, ein Stück mehr von der Freude von Weihnachten zu erfassen, zu ergreifen, ein Stück mehr von der Hoffnung.